Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 2. Diese Worte waren die ersten Worte, die ich vor genau 10 Jahren als neuer Pastor am 1. September 2013 dieser Gemeinde zugesprochen habe. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und diese Worte habe ich nicht zufällig gewählt, sondern ganz bewusst vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich mir Gedanken gemacht und mich gefragt, was möchte ich prägen? Was soll meinen Dienst auszeichnen hier in Emmendingen? Und welches Erbe will ich eigentlich hinterlassen? Wenn du diese Fragen hörst, dann denkst du vielleicht, das sind ganz schön hohe Gedanken für jemanden, der 26 damals war. Ihr könnt euch ausrechnen, wie alt ich jetzt bin. Mit 26 schon über sein Erbe nachzudenken. Ja, also was sind das für hochgestochene Fragestellungen? Aber ich denke, du wirst nur dann in deinem Leben einen gewissen Output bekommen, wenn du über den Input nachdenkst. Du wirst kein Ergebnis erzielen, wenn du nicht auf dieses Ergebnis hinarbeitest. Wenn wir den Wunsch haben, in unserem Leben ein Erbe zu hinterlassen, dann entscheidet sich das nicht in den letzten Atemzügen, sondern es entscheidet sich von Anfang an, jeden Tag, wofür ich lebe, wofür ich bereit bin zu kämpfen und wofür ich bereit bin zu sterben. Das Erbe, was wir hinterlassen, jeder einzelne von uns, das beginnt jetzt schon. Und es ist klug, wenn man früh anfängt, darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich hinterlassen? Und im Nachdenken über den heutigen Gottesdienst hörte ich auf eine Stimme, die mir sagte, erneut über 1. Korinther 2 zu predigen. Diese Stimme war die Stimme meiner Frau. Manchmal spricht der Herr auch durch unsere Ehefrauen. Manchmal. Wir wissen, bei Adam und Eva ist das auch schon mal schief gegangen. Aber in diesem Fall habe ich mich inspirieren lassen und dachte, ja, 1. Korinther 2 ist gut, wieder dort anzuknüpfen und zu überlegen, was soll in den nächsten 10 Jahren uns bestimmen? Was ist das Wichtigste? Und wenn ich Politiker wäre, dann gäbe es jetzt so eine Art, keine Ahnung, 10-Punkte-Plan für die nächste Legislaturperiode. Wenn wir uns 1. Korinther 2 anschauen, dann gibt es alleine einen 1-Punkte-Plan. Und zwar Jesus Christus und ihn als gekreuzigt zu kennen und zu verkündigen. Ich lese die Verse 1 bis 5 noch einmal. Paulus sagt hier zu der Gemeinde in Korinth, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung oder in Demonstration des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Paulus ist hier sehr radikal in seiner Wortwahl. Das, was er den Korinthern zu verstehen geben möchte, macht er in einer überdeutlichen Art und Weise. Paulus lehnt es ab auf beeindruckende Rhetorik oder raffinierte Redekunst oder professionelle Präsentation zu vertrauen. Er schaut nicht auf die Methoden, die die Welt zu bieten hat, um Menschen sozusagen hinter sich herzuziehen, um eine Bewegung durchzustarten. Das ist nicht das, was er fokussiert. Alles, was stören könnte, schneidet Paulus ab für das, was wirklich wichtig ist. Jeder Glamour, Prunk, Glitzer, Show und Inszenierung wird abgelehnt und wird nicht forciert. Darauf setzt er kein Vertrauen. Es geht nicht darum, dass ein Prediger möglichst zusehen sollte, dass seine Predigt langweilig ist und schwer zu verstehen ist. Das ist nicht das, was Paulus sagen möchte. Aber damals gab es irgendwie so eine Art und Weise, wie kann ich Menschen gewinnen? Wie kann ich Menschen überzeugen? Wie kann ich ihnen mit Redekunst nahe kommen und sie mit meinen eigenen Mitteln begeistern? Und Paulus hat im ersten Kapitel, also das Kapitel, was direkt vor unserem Text erscheint, in dem ersten Kapitel hat er mit den Korinthern gemeinsam reflektiert, in welcher Welt sie da eigentlich leben. Merkt ihr, wie diese Welt funktioniert? Kennt ihr die Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen, wie Menschen in dieser Welt zu ihren Zielen kommen? Und er erkennt, dass es eine Weisheit Gottes gibt und eine Weisheit dieser Welt. Also eine Weise, wie die Dinge für Gott funktionieren und eine Weise, wie die Dinge in dieser Welt funktionieren. Und er stellt diese Dinge gegenüber, die Weisheit dieser Welt und die Weisheit Gottes. Und die Wortführer in der damaligen Kultur beeinflussen mit ihren Methoden, mit ihren Ideologien und ihren Themen ihr Umfeld und programmieren die Gedanken der Menschen. Nichts ist mächtiger, als wenn ich dein Ohr habe für einige Minuten. Gedanken verändern diese Welt. Und Paulus sieht diese Welt und sagt, es sind da viele Gedanken, viele Ideologien kreisen hier rum und sie beeinflussen unser Denken. Und wenn du das erste Kapitel vom Korintherbrief liest, dann wirst du sehen, unsere Kultur ist nicht weit weg davon. Es ist zu jeder Zeit so, dass es ein Denken dieser Welt gibt und ein Denken Gottes, was Gott heilig und wichtig ist und was die Prinzipien und Werte dieser Welt sind. Doch wir leben in einer solchen Welt voller Meinungsmacher und wir würden heute, wenn wir 1. Korinther schreiben würden, von Influencern sprechen. Von Menschen, die Meinung machen und versuchen, Menschen hinter sich herzuziehen, mit bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich am meisten. Und unser Medienkonsum gibt Auskunft darüber, was so die Themen sind, die gesetzt werden in unserer Zeit. Wenn du dein Handy zur Hand hast, wenn du die Glotze anmachst, wenn du am Computer sitzt oder vor deinem Tablet, dein Medienkonsum predigt dir den ganzen Tag, wie du glücklich werden kannst und was du am besten denken solltest und auch was du nicht denken solltest. Wir sollten nicht meinen, dass die Gedanken frei sind. Also natürlich ist jeder frei zu denken, was er will, aber es ist nicht so, dass es nicht durchaus Kräfte gibt in einem Land, in einer Nation, die durchaus gewisse Dinge ins Licht stellen möchte und andere Dinge herausklammern möchte. Das sollen unsagbare Dinge sein. Wir werden jeden Tag damit konfrontiert, das solltest du lieber nicht denken als deutscher Bürger. Das solltest du nicht sagen, so solltest du nicht handeln. Stattdessen solltest du so handeln. Unser Leben ist massiv moralisiert. Es ist nicht alles gleich gut. Es gibt gewisse Dinge, die werden geachtet und gelobt und jeden Tag hervorgehoben. Und es gibt die Dinge, die verachtet werden nach den Prinzipien dieser Welt. Was denn auch sonst? Aber die Bibel sagt in diesem ersten Kapitel und auch in unserem zweiten Kapitel, was wir schon gelesen haben, dass diese ganze Weise, wie diese Welt denkt, mit all ihren Bemühungen, die sie anstrengt, am Ende völlig ins Leere laufen wird. Weil es an Gott vorbeigeht, weil es die Rechnung ohne Gott macht. All das wird Gott laut 1. Korinther 1 vernichten, verwerfen, beschämen, demütigen und zunichte machen. All diese Vokabeln findest du im ersten Kapitel vom Korintherbrief. Diese ganze Weise, wie diese Welt denkt, die ohne Gott lebt und Menschen hinter sich zieht, all das, was Gott aus der Rechnung herausnimmt und uns den ganzen Tag vollballert und unser Interesse zieht und unsere Loyalität fordert, all das wird zugrunde gehen und Gott wird an einem Tag, wenn Jesus wiederkommt, all das beschämen und demütigen und offenbaren, was das alles wert ist, und zwar nichts, weniger als nichts. Und das stellt uns natürlich vor eine große Herausforderung, die wir mit dieser Wahrheit konfrontiert werden, dass es da unterschiedliche Weisheiten gibt, die um uns sozusagen kämpfen und um unsere Treue kämpfen. Nach welchen Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien und Werten leben wir eigentlich? Wem hast du Loyalität versprochen? Wovon lässt du dein Denken und Handeln formen? Was ist das, was dich erfüllt? Wo du gesagt hast, das gibt mir einen inneren Kompass und danach strukturiere ich mein Leben. So soll mein Leben zum Erfolg führen. So soll aus meinem Leben ein Segen werden. Nach welchen Prinzipien lebst du? Was ist das, was dir Antriebskraft gibt? Was ist die Agenda, die dich anleitet, wenn du morgens aufwachst? Und diese Kapitel zeigen uns ein Leben, das simpel nach den Spielregeln dieser Welt funktioniert, wird vor Gott nicht bestehen und führt unweigerlich zur Vernichtung. Das sind sehr, sehr schwere Worte, die Paulus wählt, wenn er an die Christen in Korinth sein Wort adressiert. Wenn er mit ihnen über Jesus nachdenken möchte, sagt er nicht einfach nur, hey, ein bisschen Jesus im Leben ist irgendwie nice und nett. So ein bisschen Jesus hat noch nie jemanden geschadet. Sondern hier geht es um einen Richtungskampf. Es gibt Gedanken, Ideologien, die wollen dich abziehen von diesem Jesus. Aber wenn Jesus in der Mitte steht, dann haben diese ganzen Dinge nicht das Recht, auf deinem Thron in deinem Herzen zu sitzen. Und alles muss sich diesem Jesus unterordnen. Alles muss von diesem Jesus gedacht werden. Jede Handlung, die du tätigst, muss von diesem Jesus gedacht werden. Weil er es wert ist. Paulus sagt nicht ohne Grund, ich predige euch den Christus, der gekreuzigt ist, um zu zeigen, dieser Jesus hat alles gegeben. Dieser Gott ist Mensch geworden und hat sich komplett aufgeopfert für dich. Er ist es wert, dass du sagst, alle Gedanken, alles Denken, alle Taten, die ich tue, möchte ich von diesem Jesus bestimmen lassen, weil ich mich daran erinnere. Er hat sein ganzes Leben für mich gegeben. Darum möchte ich auch mein Leben für ihn geben. Deswegen ist wichtig, dass wenn wir über Jesus sprechen, dass wir immer wieder zurück zum Kreuz kommen, weil wir hier die Kostbarkeit sehen, dass Jesus sich ganz gegeben hat für uns, damit wir uns ihm ganz widmen. Also Paulus sieht sich im ersten Kapitel damit konfrontiert, dass es ganz viele kluge Worte, weise Dinge, hochtrabendes Gelaber mit wahnsinnigen Argumentationen, die dich fesseln wollen für irgendeine Agenda. Sowas wabert überall herum und auch in den Kirchen macht das nicht Halt, möchte dort auch Fuß fassen und Jesus herausdrängen. Paulus hingegen sagt dann, und das haben wir eben gerade gelesen, das, was ich bringe, ist nicht konform mit dem, was diese Welt zu bieten hat. Wenn du auf den Moment wartest, wo die Botschaft von Jesus irgendwie passbar ist für diese Welt, dann wirst du lange warten, weil die Prinzipien von Jesus immer gegenläufig sind zu dem, was diese Welt auszeichnet. Wir glauben an einen König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Es ist dieser Welt so fremd, dass Paulus seine Botschaft im ersten Vers als Geheimnis Gottes beschreibt. Wenn du Jesus nachfolgst und in dem Gekreuzigten deinen Herrn und Erlöser gefunden hast, dann ist das Geheimnis Gottes. Wenn er hier vom Geheimnis spricht, dann lässt er uns nicht irgendwie offen. Ja, wovon redet er eigentlich? Ja, das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus. Dass er so ganz anders ist als diese Welt. Aber es bleibt ein Geheimnis, obwohl es offengelegt ist. Wir predigen ja öffentlich. Trotzdem bleibt es ein Geheimnis für diese Welt, weil es verborgen ist für jene, die ihr Leben nach gottlosen Maßstäben leben wollen. weil sie darin nichts Attraktives sehen können, sich zu diesem Jesus zu halten und ihm nachzufolgen. Sein Fokus ist so sehr auf Jesus konzentriert, dass er in der Superlativen formuliert: Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wenn es eine Sache gibt, die ich weiß, dann will ich diese Sache wissen. Sie soll mich erfassen, sie sollen mich durchdringen. Mein Jesus ist für mich an dieses Kreuz gegangen, um meine Strafe für meine Schuld abzutragen, damit ich versöhnt sein kann und Frieden habe mit dem Vater im Himmel und ewiges Leben sicher habe. Alles andere ist egal. Wusste Paulus noch mehr als das? Natürlich. Paulus war ein gelehrter Mann. Er war wahrscheinlich einer der klügsten in der ganzen Christenheit in damaligen Tagen. Aber er sagte, ich will bereit sein, alles andere fallen zu lassen und nur diese einfältige Wahrheit zu wissen. Dafür ist Paulus sogar bereit, laut Vers 3 in Kauf zu nehmen, schwach, ängstlich und unsicher aufzutreten. Das ist nichts, wenn du heutzutage ein Business aufziehen möchtest, wenn du heutzutage in der Politik irgendwas wuppen möchtest, dann kriegst du viele Schulungen, wie du dich präsentierst. Dann geht es erst zweitrangig darum, was verkaufst du, sondern wie verkaufst du das? Die Verkaufsstrategie ist das Entscheidende, um Leute zu beeindrucken, in den Sack zu stecken und jetzt habe ich sie. Jetzt sind sie begeistert von mir. Und so funktioniert diese Welt, dass sie Eindruck schinden möchte und uns in den Bann ziehen möchte. Und Paulus sagt, ich bin sogar bereit, all das fallen zu lassen. Und wenn es bedeutet, wirklich wie ein Nichts vor euch zu stehen, ängstlich vor euch zu stehen, weil ich nichts zu präsentieren habe, weil ich nichts zu bieten habe. Das Einzige, was ich habe, ist, Jesus liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er deinen Tod für dich stirbt. Mehr hab ich nicht im Petto. Ich kann nicht mehr Kraft aufbringen als das. Dann soll es so sein. Und das ist für einen Prediger manchmal hart. Wenn du weißt, du hast nicht links, rechts irgendwie eine Performance, eine Inszenierung, die dich hält, die irgendwie Kraftauswirkungen haben könnte, sondern alleine Jesus Christus. Und das ist das, worauf sich Paulus stellen möchte. Wenn es darum geht, Menschen aus der Verlorenheit zu reißen, aus der Dunkelheit ins Licht zu führen, dass sie Gottes rettende und vergebende Kraft erfahren, dann müssen wir bereit sein, unser Ansehen und unseren Ruf zu verlieren. Wir müssen, und ich rede jetzt hier nicht nur über mich als Prediger, das ist ja etwas, was uns alle kennzeichnen sollte. Wir müssen bereit sein, unser Ansehen in dieser Welt zu verlieren, wenn es bedeutet, Jesus treu zu sein. Sich an seine Worte zu halten. Und auch wenn sie dumm sind für diese Welt, sind sie doch unser größter Schatz. Und ohne sie haben wir nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Denn das ist das, was wahres Leben gibt. Jesus und Jesus allein. Und darum möchte ich für mich entscheiden, und das ist immer wieder ein neuer Kampf, möchte ich mich entscheiden, gemeinsam mit Paulus lieber für einen Narren und einen einfältigen Idioten gehalten zu werden, wenn es bedeutet, dass Jesus sagt, du bist mein, du gehörst zu mir. Alle Welt lacht dich gerade aus für das, was du glaubst. Aber ich und der Himmel, wir freuen uns über dich. Und wir erwarten dich. Und der Lohn ist sicher. Und der hält länger als kurzlebiger Applaus, den die Welt dir zu bieten hat. Ich denke, wir müssen sehr sorgfältig diese Frage für uns persönlich beantworten. Was leitet mich? Nach welchen Spielregeln spiele ich dieses Spiel, dieses Leben, wie lebe ich es? Nach welchen Prinzipien? Wenn wir den Spielregeln dieser Welt folgen, haben wir eben gerade gehört, bringt das uns selbst Vernichtung. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 17, dass dort, wo du dich auf diese Spielregeln einlässt, auf die Weisheit dieser Welt, auf die Inszenierung, die diese Welt zu bieten hat, wenn du dein Vertrauen auf diese Dinge setzt, dann bringst du nicht nur dir selbst Vernichtung, sondern du wirst das Kreuz Christi zunichte machen. 1. Korinther 1, Vers 17. Das ist ein hartes Wort. Es besteht hier eine echte, potenzielle Gefahr, dass christliche Gemeinden, so wie wir eine sind, das Kreuz von Jesus und all das, wofür es steht, zunichte zu machen, wenn wir aufs falsche Pferd setzen. Und das ist eine Riesenherausforderung in heutigen Tagen für die westliche Kirche. Weil man kann sich ganz viele Gedanken machen, wie können wir uns als Christen in dieser Welt inszenieren, so dass es Aufmerksamkeit produziert in dieser Welt. Und so mancher Pastor, so manche Gemeinde investiert Stunden um Stunden jede Woche, um sich über die Verkaufsstrategie Gedanken zu machen, um die Verpackung in eine Exzellenz zu führen. Und dann nehmen wir nochmal 20 Minuten zur Vorbereitung für das Wesentliche und fürs Gebet. Aber Hauptsache, die Verpackung stimmt. Aber die Verpackung hat keine Kraft, Menschenleben zu verändern. Versteht mich nicht falsch. Ich bin überhaupt nicht dagegen, wenn man für Exzellenz arbeitet, wenn man sich Gedanken macht, wie ist das, was man tut, ja? Wir treffen uns auch nicht in dem letzten Loch, sondern putzen auch manchmal, oder? Wenn du Menschen zu Hause einlädst, dann machst du, denke ich mal, ein bisschen Ordnung. So ein bisschen Gastfreundschaft ist gut. Du wirst nicht das schlechteste Essen präsentieren und das Beste für dich behalten, wenn die dann weg sind, hoffe ich zumindest. Einige lachen nicht, ich habe es euch ertappt. Sondern ihr werdet überlegen, ich will das Beste. Ich möchte, dass es ein schöner Moment ist, zum Zelebrieren. Ja, es geht ja auch um Feiern. Auch im Alten Testament, wenn Gottesdienst gefeiert wurde, immer das Beste, immer das Beste. Das hat seinen Platz, das hat seinen Wert. Dagegen habe ich nichts. Ich habe nichts gegen schöne Gemeindehäuser. Ich habe nichts an sich an schöner Inszenierung. Aber worauf setzt du dein Vertrauen? Und wenn du weggehst und sagst, oh, die Inszenierung war irgendwie wie beim letzten Theater letztes Jahr, dann bringt dich das aber nicht näher in der Beziehung zu deinem Herrn. Und das ist etwas, wo ich denke, 1. Korinther 2, 1 bis 5 uns sehr stark herausfordert. Was leitet uns? Sind es die Prinzipien dieser Welt? Oder geben wir der Hauptsache auch den entsprechenden Raum? Lass mich dir verraten, warum das Wort vom Kreuz übernatürliche Kraft besitzt und deshalb auch im Zentrum meines und deines Lebens bleiben muss. Wir lesen die Verse 6 bis 9. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten oder der Mächtigen dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. soweit mal. Er spricht davon, dass das Kreuz übernatürliche Kraft hat, weil wir hier erfahren, nicht etwas darüber, was Menschen Großartiges imstande sind zu tun, sondern die Botschaft vom Kreuz hat Kraft, weil wir im Kreuz erkennen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Das ist das Entscheidende, worum es geht. Das ist auch das, was er hier im Prinzip kontrastiert, also im Vergleich setzt. Du hast Mächtige mit ihrer Weisheit und sie schöpfen aus ihren Kräften und es vergeht trotzdem alles. Aber wir verkündigen eine Botschaft, die Kraft hat. Warum? Weil diese Botschaft nicht von dieser Welt kommt, weil wir uns darauf fokussieren, nicht was Menschen machen können, nicht was du tun kannst, sondern was Gott getan hat in dieser Welt, in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Das ist das Geheimnis der Kraftauswirkung, die wirklich Leben transformieren kann, Menschenleben, Nationen verändern kann, dort, wo man sich darauf ausrichtet, was Gott tun kann und alleine Gott tun kann und nicht, was wir armseligen Würstchen allein aus unserer Kraft tun können. Unsere Bemühungen sind nicht egal. Deiner Hände Werk ist nicht unwichtig. Aber es braucht die richtige Relation. Es muss in der richtigen Beziehung gesetzt werden. Worauf hoffst du? Hoffst du auf dich oder hoffst du auf das, was Gott getan hat und was er dadurch auch für dein Leben tun möchte? Er spricht von Weisheit dieser Zeitalter, von den Fürsten oder Mächtigen dieses Zeitalters. Solche Weisheit und solche Mächtigen haben wir in unserem Land eine ganze Menge. Und sie denken sich jeden Tag ganz viele nette Dinge aus. Aber sie bleiben immer begrenzt in ihrer Schau und hantieren immer nur mit ihren begrenzten Ressourcen. Aber das Kreuz von Jesus erinnert uns daran, dass all unsere Bemühungen nicht ausreichen. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann lass mich dir diese eine Wahrheit sagen. All deine Kraftanstrengungen, die du jeden Tag investierst, reicht nicht, um vor Gott zu bestehen. Auch wenn du dir noch mehr Mühe gibst als letztes Jahr und zum Silvestertag dir noch mehr aufbürdest an Vorsätzen, die du erfüllen möchtest, all das wird nicht reichen, um vor Gott bestehen zu können. Aber es gibt eine gute Nachricht. Was wir nicht tun können, hat Gott in Jesus Christus getan. Und das ist die eigentliche Kraft, die darin liegt. Eine Befreiungskraft. Ich muss es nicht leisten können, weil ich es gar nicht kann. Und ich habe einen liebenden Gott, der in mein Versagen hineinkommt. Und der mein Mangel, den jeder von uns vor Augen hat, und meinen Mangel ausfüllt mit seiner Kraft, sodass er möchte, dass ich lerne, mich auf ihn zu vertrauen. Herr, du hast das getan, was ich nicht tun kann. Jesus, du hast dich als perfekt vor den Vater hingestellt, mit einer heiligen Gerechtigkeit, mit einer perfekten Beziehung. Und diese darf ich haben, ganz umsonst, wenn ich mich auf Jesus Christus einlasse und ihm vertraue. Das bringt eine Kraftauswirkung, die der Heilige Geist dann in uns bewirkt. Aber allein unsere Bemühungen werden nicht reichen. Und das versucht Paulus hier in seinen Worten darzulegen. Das, was du nicht kannst, hat Gott getan. Und er hat es an langer Hand geplant. Es heißt hier, dass er schon vor Erschaffung der Welt, bevor überhaupt irgendetwas war, hat er diesen Plan in sich gehabt. Und er hat mit diesem Plan, heißt es, unsere Verherrlichung im Sinn. Was für ein Wort. In diesem Text heißt es, dass wir es mit dem Herrn der Herrlichkeit zu tun haben. Und dieser Jesus, der Herr der Herrlichkeit, hat all das getan für uns, weil er unsere Verherrlichung zum Ziel hat. Er hat unseren Segen zum Ziel, dass auch unser Leben Licht wird und wir in den Frieden, in den Shalom Gottes einkehren, für den wir bestimmt sind, in diese perfekte Harmonie mit dem Vater im Himmel. Und das hat er alles ohne unsere Hilfe getan. In Vers 9 lesen wir, sondern wie es geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das, was du nicht gesehen hast, was du nicht gehört hast, woran du nicht gedacht hast, aber Gott hat es getan. Gott kann Dinge tun. Wir schauen, wenn wir uns aufs Kreuz besinnen, auch in den nächsten 10 Jahren, halten wir uns als Gemeinde daran fest, was Gott tun kann. Welchen Unterschied er macht und nicht das, wozu wir mit unserer Kraft imstande sind. 1. Korinther 2, meine lieben Geschwister, lehrt uns, wer am Kreuz festhält, vertraut nicht auf sich selbst, sondern auf den Herrn der Herrlichkeit. Und Ruhm und Ehre und Herrlichkeit kommt nur dann, wenn du von dir wegschaust und auf ihn vertraust. Und nicht auf dich und auf die Mechanismen, auf die Gesetzmäßigkeiten, auf die Prinzipien, die diese Welt sich ausgedacht hat, um zum Ruhm und zur Ehre zu kommen. Ihr fragt euch vielleicht, was kann das denn zum Beispiel sein in unserer Zeit, was so daherkommt als eine Weisheit, die die Menschen manipuliert? Und da auf eine Art und Weise hinter sich zieht, die dann Gott im Prinzip obsolet macht. Nicht mehr notwendig. Die Weisheit dieser Welt ist immer auf dich konzentriert. Auf deine Möglichkeiten. Und verdammt dich dazu, dich selbst zu befreien und zu erlösen. Sie schaut nicht darauf, was Gott tun kann, um dich zu befreien, sondern sie schaut auf dich und gib dir vor, wie du dich befreien sollst und erlösen sollst. Und wir erleben aktuell das Aufstreben einer neuen Religion. Es ist in Wahrheit keine Religion und sie würde sich nicht auch als solche bezeichnen, aber die Parallelen, die wir in dieser neuen Bewegung, die am Wachsen ist, sehen, tragen ungewöhnlich viele religiöse Züge. Und ich möchte mal euch in einige Parallelen hineinnehmen, der Klimabewegung, die uns aktuell beschäftigt. Ich lege gleich voraus, der Schutz dieser Welt, Umweltschutz, Naturschutz, sind wichtige Dinge. Es ist ein Auftrag von uns Christen, dass wir die Welt bewahren und dass wir nicht unsere Ohren verschließen, sondern dass wir Respekt haben vor dem, was Gott uns anvertraut hat. Oder? Amen. Und dennoch gibt es eine Weise, wie diese Welt funktioniert, dass sie das Gute, was Gott gibt, überhöht und ihr einen unangemessenen Stellenwert gibt, der ihr eigentlich nicht zukommen sollte. Und das erleben wir heutzutage, dass unser Globus, unser Erdball mit einer Weisheit dieser Welt glorifiziert wird und viele religiöse Bezüge hergestellt wird, wie wir zu dieser Welt stehen. Es wird immer wieder von einer angeblichen Klimaapokalypse gesprochen. Eine Apokalypse, ein Weltuntergang. Es ist eigentlich ein Bild, was du aus Religionen kennst, die genau mit dieser Metapher spielen, mit einer Apokalypse, die droht. Und damit diese Welt nicht untergeht, muss das Klima gerettet werden. Es braucht einen Erlöser, um das hier zu retten. Und das ist ein großes Unterfangen. Es ist größer als du selbst. Aber es muss gerettet werden. Aber wer rettet denn eigentlich diese Welt? Es ist deine Kraftanstrengung. Und so wird die heilige Greta, wie sie genannt wird, als Klimaprophetin gehandelt. Das sind nicht meine Überlegungen, sondern das ist das, was du aus unserem alltäglichen Medienkonsum einfach herausliest und dich wundern solltest, warum wird das eigentlich so krass religiös aufgebaut, dass wir hier mit einer Heiligen zu tun haben, die prophetisch zu den Völkern spricht. Und so wirst du es immer wieder erleben, dass du dazu aufgerufen wirst, Buße zu tun für deine Klimasünden. Es ist nicht einfach ein Verhalten, was verändert werden muss, sondern es wird moralisch aufgeladen, indem man dir predigt, dass du gegen das Klima sündigst. Und so werden wir auch in der Bewegung konfrontiert mit Klimamärtyrern, die sich aufopferungsvoll auf alle erdenklichen Straßen kleben, die sie finden. Das ist nichts anderes als ein Martyrium. Und so sehen wir dann auch auf der politischen Ebene, dass es einen modernen Klimaablasshandel gibt für CO2-Zertifikate. Luther wird sich in die Hände spucken. Es geht sogar so weit, dass man sagt, für diese neue Religion müssen wir bereit sein zu verzichten und nicht nur mit einer gewissen Art und Weise uns zu ernähren. Nein, es geht so weit, dass extreme Kreise sagen, wir verzichten auf Kinder. Wir verzichten auf Kinder, damit die Klimabilanz sich nicht verschärft. Das ist Fasten. Die fasten Kinder. Die wollen sich nicht fortpflanzen. Das ist eine moderne Opferung von Kindern. Kinder haben heutzutage, ich glaube, zu keiner Zeit waren Kinder so gefährdet wie in unseren heutigen Tagen. Sie werden als Parasiten und Klimaschädlinge betrachtet und bezeichnet. In einer Welt, die so über das Leben von Kindern spricht. Ich rede nicht weiter. Aktivisten gehen so weit, dass sie einen Katalog herausbringen, um ihre Bewegung zusammenzuhalten, und sie haben sich 10 Gebote ausgesucht, um diese Bewegung voranzutreiben. 10 Gebote, da klingelt's doch. Und alle Kritiker oder Irrlehrer sind Klimaleugner. Solche Begriffe der Gottesleugner gab es auch schon damals, die auf dem medialen Scheiterhaufen verbrannt werden. Klimaapokalypse, Klimarettung, Klimapropheten, Klimasünden, Klimamärtyrer, Klimaablasshandel, Fasten für das Klima, 10 Gebote, Klimaleugner. Wir haben eine neue Religion. Wir haben eine neue Religion in diesem Land. Und bei aller Wertschätzung, sich für die Gabe Gottes einzusetzen, hier wird ein neuer Messias gepredigt. Hier wird ein neuer Erlöser gepredigt und der bist du. Du musst dich selbst erlösen. Bei dieser Klimabewegung handelt es sich um ein Extrembeispiel, was dieses Zeitalter an Fürsten und Weisheiten zu bieten hat. Und es wird noch weitergehen. Es wird noch heftiger werden. Und weil wir Christen in Deutschland zunehmend vergessen, was uns eigentlich alleine bestimmen sollte, sehen wir uns in Deutschland mit einer irrelevanten und wirkungsarmen Kirche konfrontiert. Wir wissen nicht mehr, was unsere Botschaft ist. Und die Welt weiß auch nicht mehr, was die Botschaft der Kirche, der Christen ist, weil wir zu oft einfach in das gleiche Horn blasen und nichts der Welt zu bieten hat, was von Gott uns gegeben ist für diese Welt, was uns wahre Erlösung gibt und was diese Welt in Wahrheit retten wird. Und das ist das, was Jesus Christus getan hat. Und wenn wir weiterhin Gottes mächtige Kraft erfahren wollen, darf nichts und niemand den Gekreuzigten aus dem Zentrum rücken. Egal wie löblich dein Engagement ist und wie gut du es begründest, wenn Jesus der Gekreuzigte aus dem Zentrum verrückt wird, dann werden wir erleben, dass wir das Kreuz Christi zunichte machen und wir werden die Kraftwirkung Gottes unter uns nicht mehr erleben. Denn Gott hat sich dazu verpflichtet, dass wir am Fuß des Kreuzes die Demonstration des Geistes und der Kraft erfahren. Wenn wir erleben wollen, dass Gott eingreift in unserem Leben, dann müssen wir immer wieder zurück zu diesem Jesus, der alles gegeben hat für uns und der Tränen geweint hat und alles investiert hat für dich und mich, damit wir ewige Perspektive bei Gott haben in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde, die er kreieren wird und nicht wir schaffen werden. Es ist Gott und Gott allein, von dem wir unsere Hoffnung haben und Gott allein, den wir predigen müssen, und unser Hauptengagement muss sich ihm widmen und seiner Botschaft. Ich möchte zum Schluss kommen. Lasst uns die Verse 10 bis 12 lesen. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Wichtig, all das, was wir gerade predigen, wissen wir nicht, weil wir klüger sind, sondern denn uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Es ist wunderbar, was Paulus hier macht. Wir haben leider viel zu wenig Zeit, uns da genau hinein zu manövrieren. Aber wir beschreibt, wie die ganze Dreieinigkeit auf uns fokussiert ist. Dass Gott Vater einen großartigen Plan hat. Und dass er Gott Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen und uns zu erretten. Und der Heilige Geist, der dieses Geheimnis versteht, der Geist Gottes wird gesandt in unsere Herzen, damit wir das erkennen. Der dreieinige Gott schaut auf uns, hat uns im Fokus und möchte, dass wir ihn erkennen, wie er ist und was er Großartiges für uns gegeben hat, wie sehr er uns liebt und geliebt hat. Die ganze Dreieinigkeit ist uns auf uns fokussiert, damit wir auf ihn fokussiert sind. Und wir sollen erkennen, heißt es hier im letzten Vers, wir sollen erkennen, was uns von Gott geschenkt wird. Und ich möchte abschließen mit folgendem Gedanken, dass Jesus Christus gestorben und auch verstanden ist, ist nicht nur eine Botschaft, die du brauchst, wenn du Gott nicht kennst. Es ist eine Botschaft, die wir jeden Tag zum Überleben brauchen. Jeden Tag. Denn allein in Jesus Christus, dem Gekreuzigten, habe ich Hoffnung für meine Vergangenheit, für meine Gegenwart und für meine Zukunft. Wenn ich in meine Vergangenheit schaue, dann kann ich stehen, auf den Gekreuzigten schauen und weiß, ich bin gerecht gesprochen. Meine Vergangenheit ist geklärt in Jesus Christus. Er hat den Schuldschein getilgt. Der Fluch, der über mich stand, hat er auf sich genommen und hat ihn weggeschafft. Ich stehe gerecht vor dem Herrn. Ich habe nicht nur Hoffnung für meine Vergangenheit, sondern ich habe Hoffnung auch für hier und jetzt. Ich habe Hoffnung für heute, wenn ich auf den Gekreuzigten schaue. Weil wenn ich den Gekreuzigten ansehe, dann sehe ich eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und diese Liebe weckt in mir eine Gegenliebe, die mich dazu antreibt, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben und Befreiung von Sünde hier und heute zu erleben. Wenn du von Sünde frei werden möchtest, wenn du von Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Unzucht, all diese Dinge frei werden möchtest, dann hilft dir nur eine Adresse, und zwar der Gekreuzigte Jesus Christus. Weil wir an ihm sehen, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und allein in dem Blick auf Jesus entfacht das in uns eine Gegenliebe, entwickelt in uns ein Feuer. Am Fuß des Kreuzes erleben wir die Demonstration des Geistes und der Kraft, dass er uns die Power gibt, Sünde zu überwinden in unserem Leben, um siegreich zu leben. Aber ich habe nicht nur Hoffnung für mein Heute, sondern ich habe auch Hoffnung für meine Zukunft. Und all diese Dinge werden wir gleich im Abendmahl feiern, denn für die Zukunft, was ist gewiss? Eins ist gewiss, und zwar, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass er ein vollkommenes Opfer präsentiert hat, dem man nichts mehr hinzufügen muss. Denn der Gekreuzigte ruft, es ist vollbracht. Du kannst nichts mehr on top draufsetzen. Und deswegen kann ich, wenn ich gleich zum Abendmahl gehe, sagen, Herr, meine Vergangenheit hast du geklärt. In deinem Blut ist Kraft für heute. Erfülle mich mit deiner Kraft. Und ich weiß, dass meine Zukunft in dir geborgen ist, weil dein Plan am Kreuz, dein Werk am Kreuz vollkommen ist. Und darum habe ich Freude, Frieden und will erleben, wie du deine Kraft demonstrierst an diese Menschen und an dieser Gemeinschaft. Amen. Amen.